Ich bin so, wie ich bin.
Das Scholz-Update, der Kanzler-Podcast der Funke Mediengruppe.
Herzlich willkommen, mein Name ist Lars Heider und wir haben es schon verabredet, vor ungefähr 3 Monaten, als Stefan Lambi, der Dauergast in diesem Podcast, das letzte Mal hier im Studio war, haben wir gesagt, wir treffen uns direkt nach der US-Wahl am 5. November, wir treffen uns am 6. November. Und dann habe ich gestern Abend noch gedacht, boah, das ist vielleicht gar nicht so eine gute Idee, weil wer weiß, am 6. November um 15 Uhr wollen wir diesen Podcast aufzeichnen, wer weiß, ob wir dann überhaupt schon wissen, wer Präsident in den USA ist, weil es ja dann gestern am 5. November noch hieß, das kann Tage dauern. Ich habe Sendungen gehört vor der Wahl, das kann Wochen dauern. Und jetzt ist man so ein bisschen, ja, ist man konsterniert, lieber Herr Lambi, das weiß ich gar nicht. Aber der Präsident steht fest, erstaunlich schnell, und es ist tatsächlich zum zweiten Mal Donald Trump.
Also, es ist ja eine Binse, dass der Wechsel zur Demokratie gehört, deshalb die Wahlen. Aber ich muss gestehen, ich war noch nie in meinem Leben nach einer Wahl so deprimiert wie nach dieser.
Tatsächlich?
Tatsächlich.
Warum? Also ich meine, ich sag da gleich mal dazu.
Ich bin, um es deutlich zu sagen, erschüttert.
Ja.
Und ich meine das nicht lustig. Ich meine das ernst. Das ist für die amerikanische Gesellschaft ein tiefer Einschnitt. Das ist für Europa ein tiefer Einschnitt. Das ist für alle, die an der Bewahrung des Klimas interessiert sind, ein tiefer Einschnitt. Das ist für uns in Deutschland ein tiefer Einschnitt, weil wir werden die Folgen spüren. Zuerst werden die Ukrainer es spüren, dann auch wir in Deutschland. Also es hat weltweite Auswirkungen. Ich bin erschüttert.
Ich staune deshalb so ein bisschen über die Erschütterung, weil ich muss sagen, ich habe mich in den vergangenen, spätestens seit 2, 3 Wochen eigentlich mit dem Gedanken abgefunden, dass Donald Trump wieder Präsident wird. Hatten Sie zwischendurch wirklich die Hoffnung, war es nur eine Hoffnung, hatten Sie auch irgendwelche Anzeichen, dass es Kamala Harris werden könnte?
Naja, wenn man die Umfragen verfolgt hat, die letzten 2, 3 Monate, dann lief das auf ein Kopf-an-Kopf-Rennen hinaus. Deshalb, also man musste nicht ein Berufsoptimist sein, um ein bisschen Hoffnung zu spüren. Da ich aber in diesem Jahr aus beruflichen Gründen 2-mal in den USA war und mich sehr intensiv um, sagen wir, die Stimmung in der Gesellschaft gekümmert habe, da Familie habe, Recherchereisen gemacht habe, habe ich das gespürt, dass die Wahrscheinlichkeit, so muss ich es formulieren, da ist, dass sie steigt. Insofern völlig überrascht bin ich nicht und dennoch bin ich erschüttert wegen der drohenden Konsequenzen.
Gucken wir mal da drauf. Also erstmal muss man ja sagen, noch ist er nicht Präsident, sondern im Januar ist er dann Präsident. Und ich habe ja auch schon, wir haben auch schon Diskussionen heute gehabt und dann sagte ein Kollege, naja Leute, denkt doch mal an die ersten 4 Jahre, was hatten wir alle für eine Panik? Und so schlimm ist es am Ende nicht gekommen. Und es sind ja auch die letzten 4 Jahre für Donald Trump. Nochmal antreten kann er nicht, es sei denn, er hat dann das Wahlrecht in den USA verändert, wovon wir mal nicht ausgehen, aber also es ist beim ersten Mal nicht so schlimm gekommen, wie man gedacht hatte. Die Welt steht noch. Warum kommt es beim zweiten Mal schlimmer? Warum haben Sie jetzt größere Ängste, als Sie es offensichtlich beim ersten Mal gehabt haben?
Ja, aus 2 Gründen. Er ist besser vorbereitet. Beim ersten Mal ist er in die Präsidentschaft gestolpert. Er hat selber nicht damit gerechnet. Jetzt hat er damit gerechnet, hat sich vorbereitet, hat sein Personal, hat ein Programm. Und es gibt, nicht ganz unwichtig, 2 Kriege. Und einer ist bei uns vor der Haustür, der Krieg in der Ukraine, und der hat gesagt, er will den innerhalb kürzester Zeit beenden. Das kann nur bedeuten, dass er die Ukraine aufgibt, dass er sie nicht mehr mit Waffen und Geld unterstützt. Also Wladimir Putin, ich sage es mit meinen Worten, in den Rachen wirft. Und dann hat die Bundesregierung, haben wir in Deutschland, die Möglichkeit, entweder weiter an der Seite der USA zu stehen, so wie das Olaf Scholz die letzten Jahre, 2,5 Jahre seit Kriegsbeginn getan hat, oder die Ukraine ebenfalls aufzugeben. Also das sind für die deutsche Politik und für uns als deutsche Gesellschaft keine schönen Alternativen. Das sind wesentliche Unterschiede zu der Situation 2016.
Aber er hat gesagt, ich beende diesen Krieg in 24 Stunden. Er hat gesagt, wenn ich jetzt Präsident wäre, würden wir, wie hat er gesagt, in Iran zerbomben, als der Angriff auf Israel war. Er hat gesagt, die Flüchtlinge essen Katzen und Hunde. Also ich will sagen, dieser Mann hat unglaublich viele Sachen gesagt. Er hat gesagt, der größte Feind ist nicht Russland und nicht China, sondern es ist der innere Feind, und kam dann über zwei Ecken auf Nancy Pelosi. Will damit sagen, wir sind doch alle daran gewöhnt, und das habe ich auch in vielen Dokumentationen gesehen, dass die Amerikaner gesagt haben, ja, wir halten uns die Nase zu, wir halten uns die Ohren zu, wenn wir den hören, weil wir auch wissen, vieles von dem, was er erzählt, ist Quatsch und es kommt sowieso nicht so. Aber er ist für uns, die Republikaner, die Republikanische Partei ist für uns die bessere Wahl, weil wir mit diesem furchtbaren Establishment der Demokraten abgeschlossen haben. Wir sagen, vieles von dem, was er gesagt hat, wird doch niemals so kommen, nicht mal ansatzweise.
Na, Sie beschreiben richtig die Stimmung innerhalb der Wählerschaft von Donald Trump, die natürlich wissen, dass der Mann ein loses Mundwerk hat und dass gelegentlich die Fantasie mit ihm durchgeht, und sie sagen, wir wählen ihn trotzdem, weil er unsere Interessen vertritt. Das haben Sie korrekt beschrieben. Aber sollte man den Präsidenten der amerikanischen Staaten nicht für ernst nehmen? Wie gesagt, er muss sich zu diesem Krieg verhalten oder den Kriegen, ob er will oder nicht. Und er hat ja klar gesagt, was er will. Er hat ja schon in diesem Jahr die Unterstützung für die Ukraine im Kongress verzögert. Wenn es nach ihm gegangen wäre, hätte es die schon im Frühjahr gar nicht gegeben.
Also hat sie dann aber auch wieder frei, also hat gesagt, okay, es geht wieder, ne? Hat sie wieder freigegeben.
Ja, aber
mit Verzögerung. Er hätte sie nicht freigeben müssen, wenn er für die Verzögerung nicht verantwortlich gewesen wäre.
Also wir reden hier über die Sprüche, die man nicht ernst nehmen muss, und über die Sprüche, die man unbedingt ernst nehmen muss. Ich nehme nicht ernst, dass er gesagt hat, er wird den Ukraine-Krieg schon, bevor er überhaupt Präsident ist, also vor dem 20. Januar, vor der Amtseinführung, beenden. Das ist dummes Zeug. Mhm. Ich nehme aber sehr wohl ernst, dass er sagt, er will den Krieg innerhalb kürzester Zeit beenden. Natürlich nicht innerhalb von 24 Stunden, aber innerhalb kürzester Zeit, weil er das Geld der USA nicht weiter für Europa, für den Schutz Europas ausgeben will. Anders als bei Joe Biden ist Europa für Donald Trump kein Alliierter, sondern ein Konkurrent, und zwar ein Wirtschaftskonkurrent. Mhm. Warum sollte er Europa, warum sollte er uns, warum sollte er die Ukraine schützen? Das entspricht nicht seinem Denken. Deshalb, weil ich mich mit dem Mann seit Jahren beschäftige. Also ich habe vor 4 Jahren einen Film und ein Buch über seinen Wahlkampf gemacht. Ich arbeite jetzt an einem neuen Projekt. Also, weil ich ihn seit Jahren beobachte, weiß ich, was ich nicht ernst nehmen muss. Das sind diese Sprüche, auf die Sie zu Recht verweisen, aber sehr wohl sein Denken, auch das Denken derjenigen, mit denen er sich umgibt und mit denen er ins Weiße Haus einziehen will. Deshalb, ich nehme den Mann verdammt ernst.
Und Sie haben es gerade erwähnt, Sie haben sich seit acht Jahren, ein bisschen mehr, kurz vor der Wahl 2016, ne?
Ja, also richtig los ging es bei der letzten Wahl, ja. 2020. Da habe ich mit Klaus Brinkbäumer zusammen einen Film und ein Buch gemacht über Trump, und wir haben es dann im Untertitel Die amerikanische Katastrophe genannt, und an dem Untertitel würde ich jetzt nichts zurücknehmen.
Aber man hätte sich mit dem Phänomen Donald Trump jetzt seit 2015 spätestens beschäftigen können, 2016.
Müssen.
So. Und da muss ich sagen, das haben wir auch, finde ich die Diskussion auch interessant, dass jetzt wieder alle, oh Gott, was bedeutet das für uns? Was bedeutet das für Deutschland? Was bedeutet das für Europa? Und da muss man doch sagen, ja, das hätte man ja aber erahnen können, und man hätte ja spätestens ab 2016 anfangen müssen, sich darauf vorzubereiten, dass Europa in Sachen Sicherheit, in Sachen Wirtschaft, in allen Bereichen selbstständiger wird und ein ernstzunehmender Player, wie man heute sagt, in dieser Welt. Und gerade die Deutschen haben das dann dazwischendurch wieder vernachlässigt. Es wirkte ja fast so, ach, Joe Biden, da können wir ja wieder, jetzt...
Da haben Sie völlig recht. Also das muss man der Bundesregierung, das muss man Macron und den Briten, auch den Italienern vorwerfen, dass sie angesichts der drohenden Gefahr einer Wiederwahl von Donald Trump die Jahre unter Joe Biden nicht genutzt haben, um sich selber aufzustellen und sich weitgehend unabhängig zu machen, soweit das im Rahmen des Möglichen ist. Ich erinnere an den Wahlkampf 2017. Da war Angela Merkel noch Bundeskanzlerin, und sie war in München und ist in einem Bierzelt aufgetreten und hat gesagt, wir müssen uns als Deutsche ein Stück weit unabhängig machen,
genau,
von den USA.
Von den USA, genau. Und das gab Riesenaufschrei.
Und was ist daraus geworden? Deshalb da, in dem Punkt stimmen wir zwei überein. Merkel hat die Gefahr gesehen, Olaf Scholz hat die Gefahr gesehen. man muss jetzt lange darüber recherchieren und rätseln, warum es ihm dennoch nicht gelungen ist. Das hat psychologische Gründe, das hat strukturelle Gründe, das hat Gründe in der Beziehung Deutschland-Frankreich-England, warum es den jeweiligen Regierungen trotz dieser Gefahr nicht gelungen ist, sich auf dieses Szenario einzustellen. Es ist ein Jammer.
Und ist es nicht, muss man sagen, weil man das Gefühl hat, man ist jetzt unverschuldet in solche Situationen gekommen, muss man als Deutschland sich nicht sagen, wenn wir uns mal genau angucken, haben wir uns immer auf drei Länder eigentlich verlassen. Auf die Russen, von denen wir günstige Gas und Öl kriegen, vor allem Gas. Von den Amerikanern, von denen wir eine Sicherheit bekommen, die wir uns selbst nicht leisten, in der Lage wären vielleicht schon, aber wir wollten es einfach nicht. Wir wollten das Geld sparen. Und von China, weil das unser großer Absatzmarkt ist. So.
Ja, und wir haben deren billige Produkte gekauft.
Genau,
wir profitieren von den schlecht bezahlten Arbeitskräften in Ostasien.
Also und am Ende ging es dann immer darum, dass wir als Deutsche in all diesen Dingen, ne, russisches Gas, amerikanische Sicherheit, chinesischer Markt und Arbeitskräfte, dass wir einfach Geld gespart haben und Geld sparen wollten.
Und dieses Geschäftsmodell, also diese Deutschland AG, fliegt uns gerade um die Ohren. Und Scholz, Habeck und Lindner haben jetzt den Salat, über den wir sicher gleich auch noch sprechen.
Unbedingt.
Das ist ganz schmerzhaft an Grenzen gestoßen. Und das wurde ein bisschen verdeckt in den letzten 4 Jahren durch den Transatlantiker Joe Biden, der von seiner ganzen Historie, von seiner Genesis her, eine enge Beziehung nicht nur zu Europa, sondern auch zu Deutschland pflegte. Mhm. Deshalb waren das im Ergebnis gefährliche Jahre, weil wir die strukturellen Veränderungen nicht wahrnehmen wollten. Dadurch, dass Joe Biden so freundlich war und Olaf Scholz und Joe Biden sich so prima verstanden hatte. Aber irgendwann war klar, das würde enden. Und es ist jetzt sehr schmerzhaft geendet. Und jetzt fällt uns das alles auf die Füße. Und wie Sie richtig beschreiben, die deutsche Wirtschaft, die deutsche Politik und nicht nur die deutsche, auch die europäische, wir sind nicht vorbereitet auf diese Situation. Die einzigen, die ein wenig vorbereitet sind, muss man sagen, ist die NATO, die wegen der Unterstützung der Ukraine, das hat kommen sehen, und wegen der ganzen Sprüche von Donald Trump, die NATO sehr und die Verteidigungsminister sehr ernst nehmen, über die wir eben gesprochen haben, also den Krieg zu beenden. Die wissen genau, was es bedeutet, den Krieg zu beenden, nämlich die Unterstützung für die Ukraine zu drosseln oder ganz einzustellen. Deshalb wurde die Führung der Ukraine-Unterstützung von den USA auf die NATO übertragen, genau, vor einiger Zeit. Also die haben sich im militärischen Sinne vorbereitet, im politischen, im wirtschaftlichen, im geopolitischen Sinne stehen wir ziemlich nackt da.
Das ist... Man weiß gar nicht, wo man jetzt da einhaken soll. Es gibt so viele Sachen, die Sie gesagt haben, über die wir jetzt sprechen müssen. Machen wir mal das eine vorab. Die Entscheidung für Donald Trump, die jetzt gefallen ist, ist das auch eine Entscheidung, die dazu führen wird, dass die Ampel eben jetzt nicht zusammenbricht? Denn wir sitzen hier, können wir sagen, es ist wie gesagt Mittwochnachmittag, und heute Abend sitzen dann die Ampelspitzen wieder zusammen, und der Mittwoch wurde hochstilisiert einmal mehr zu dem Tag, an dem die Ampel zusammenbricht. Wobei ich das da halte mit, ich weiß, wer das neulich gesagt, irgendein Politiker sagte, mein Gott, wie oft haben Sie schon gesagt, dass die Ampel zusammenbricht? Lieber Herr Lanz, glaube ich, und sie ist nie zusammengebrochen. Aber jetzt, unter diesem Eindruck, der ist jetzt tatsächlich Präsident, ist es doch quasi unmöglich. Also es gibt doch keinen schlechteren, falscheren Zeitpunkt, als jetzt die Ampel platzen zu lassen, oder?
Der Einzige, der diese Frage beantworten kann, ist Christian Lindner. Und da ich nicht Christian Lindner bin, kann ich diese Frage nicht beantworten. Was ich sagen kann ist, und ich komme gerade aus Berlin, dass ich höre, so sagt man es, wenn man Gerüchte aufschnappt, aber die Gerüchte höre ich von verschiedenen Seiten, auch von einem Koalitionspartner, dass die FDP einen Blitzparteitag vorbereitet.
Blitzparteitag heißt am Wochenende, um dann
irgendwas abzustimmen. Dass es eine Option bis Freitag gibt für eine Halle, und die Option kann dann realisiert werden oder nicht. Das heißt, die bereiten sich ernsthaft darauf vor, in eine Situation zu kommen, in der Christian Lindner einen Parteitag einberuft und sich diese Entscheidung von seiner Partei absegnen lässt. Das ist das, was ich höre. Mhm. Und natürlich läuft das nicht seit heute Nachmittag, sondern seit ein paar Tagen. Auch dieses Papier, was er letzte Woche an seine Koalitionspartner, also an Olaf Scholz und Robert Habeck weitergeleitet hat, ist ja nicht über Nacht geschrieben worden, sondern das ist eine seit längerem vorbereitete Aktion.
Und man fragt sich, was soll das? Ich habe
mit dem Wissen oder der Ahnung, dass Donald Trump Präsident werden kann. Also auch der läuft nicht blind in diese Situation, sondern vorbereitet.
Aber warum tut er das, während Robert Habeck ja zu Recht, finde ich, auch sagt, es gibt keine schlechtere Zeit, und das hat er noch vor der Wahl von Donald Trump gesagt, als jetzt zurückzutreten, und bezog sich auf eben vor allen Dingen die beiden Krise und die wirtschaftliche Situation in Deutschland. Ich hatte den Eindruck, dass Christian Lindner das erstmal gemacht hat in der Hoffnung, aber vielleicht ist es auch ein falscher Eindruck, dass Olaf Scholz ihn dann rausschmeißt. Wobei er ahnen musste, dass Olaf Scholz das natürlich nicht machen wird.
Also ich habe irgendwo einen klugen Satz aufgeschnappt. Christian Lindner will aus der Regierung raus. Er weiß nur noch nicht wie. Mhm. Und vielleicht weiß er es zu dieser Stunde auch noch nicht, aber der Tag ist noch nicht zu Ende. Die sitzen, während wir sprechen, im Kanzleramt, Habeck, Lindner und Scholz zusammen, und um 18 Uhr soll der Koalitionsausschuss zusammentreten, und vielleicht wissen wir am Ende dieses Tages mehr. Deshalb nochmal, Lindner bereitet sich auf eine Situation vor, ob sie dann eintritt oder nicht, kann alleine er entscheiden, dann mit Rückendeckung seiner Partei. Und dass er in dieser international so instabilen Lage, so gefährlichen, brandgefährlichen Lage, wir haben eben kurz über die Ukraine gesprochen, über das transatlantische Verhältnis, ein solches Spiel spielt, entsetzt mich. Das ist einer Regierung, das ist einem Koalitionspartner nicht würdig, und es ist auch für das Verhältnis zwischen Regierung und Bürger ausgesprochen gefährlich, weil in dieser Phase Vertrauen, was über einen langen Zeitraum aufgebaut werden muss, innerhalb kürzester Zeit verspielt wird. Das Restvertrauen, muss ich sagen, was da noch vorhanden ist.
Es ist ja unvorstellbar, dass wenn der 6. November 2024 in die Geschichte eingehen würde, als der Tag, an dem Donald Trump erneut zum Präsidenten der USA gewählt werde, und am selben Abend die Ampelkoalition zerbricht, das kann
und
doch...
Und die Koalitionsverhandlungen in Sachsen scheitern.
Ja, und das kann doch aber, gut, das ist jetzt im globalen Maßstab, aber...
ja, aber das für Deutschland auch nicht ganz unwichtig.
Natürlich, aber das, nochmal, niemand, der normal bei Verstand ist, niemand will doch an so einem Tag dann, also es ist der maximale Showdown vielleicht dann, aber ich meine, der Christian Lindner, der war ja auch mehrfach in diesem Podcast zu Gast und wirkte immer als jemand, also der nun das Gegenteil von nicht von Verstand ist. Ich halte das hiernach, also am heutigen Tage für ausgeschlossen, aber auch perspektivisch eigentlich für ausgeschlossen, dass man jetzt noch eine Regierungskrise, also was heißt Krise haben wir ja vielleicht da, aber dass diese Ampel jetzt noch zerbricht. Vor allem, da kommen wir gleich dazu. Ich sehe niemanden, der etwas davon hätte, außer vielleicht rechts und links die Ränder.
Naja, dann lassen Sie uns mal kurz in die Situation von Christian Lindner versetzen. Der liegt mit seiner Partei in den bundesweiten Umfragen konstant unter 5%. Seit vielen Monaten, fast Jahren. Er muss also davon ausgehen oder kann davon ausgehen, vorsichtig formuliert, bei der regulär angesetzten Bundestagswahl am 28. September 2025, sang- und klanglos aus dem Bundestag zu fliegen. Dann ist die politische Karriere des Christian Lindner zu Ende. Mhm. Oder er provoziert jetzt einen Streit mit dem Ergebnis, dass die Regierung scheitert, er aber sich als Retter der freien Marktwirtschaft oder von mir aus sozialen Marktwirtschaft, also jedenfalls als Retter der Wirtschaft in Szene setzt. Und dann hat er vielleicht noch eine Restdynamik, die ihn über 5% bringt. Mindestens hätte er aus seiner Sicht seinen Ruf gerettet. Nicht aus meiner Sicht, vielleicht auch nicht aus Ihrer Sicht, aber aus seiner Sicht vor seinen Leuten. Das sind, und ich interpretiere jetzt, die Überlegung von Christian Lindner, also entweder sang- und klanglos im Herbst nächsten Jahres eingehen oder jetzt mit Radau und einem großen Knalleffekt vielleicht doch noch über 5% kommen.
Aber dann ernsthaft... als ein Politiker in die Geschichte einzugehen, der am Tag der Wiederwahl von Donald Trump die deutsche Regierung hat platzen lassen. Ich meine, ich sehe dann nicht, dass, also selbst wenn ich jetzt, vielleicht habe ich ja sogar schon mal FDP gewählt, aber ich würde niemals, egal wer das platzen lassen würde, diese Partei würde ich nicht wählen. Ich sage, habt ihr sie noch alle? Auch wenn es Olaf Scholz heute ist, oder? Das kann doch...
Herr Haider, ich will Ihnen nicht widersprechen. Ja. Ich kann Ihnen nicht widersprechen. Sie haben das richtig ausgedrückt.
Aber gut, das ist das Verrückte, dass das alles möglich ist, und man fragt sich eigentlich, Gibt es einen anderen Weg noch? Gibt es einen Weg tatsächlich, den die noch weitergehen können? Oder geht es jetzt darum, Woche für Woche, Monat zu Monat irgendwie rumzukriegen? Gehen wir davon aus, dass Sie heute Abend die Koalition nicht platzen lassen.
Naja, zunächst mal der guten Ordnung halber muss man sagen, dass Christian Lindner nicht alleine schuld an dieser Situation ist, sondern die beiden Koalitionspartner Olaf Scholz und Robert Habeck haben ja ihren Teil dazu beigetragen. Mhm. Nicht ganz so vehement wie Christian Lindner, aber immerhin, Olaf Scholz hat einen eigenen Industriegipfel einberufen. Er hätte Christian Lindner dazu holen können. Das war offenbar nicht so abgestimmt. Jedenfalls sagt Christian Lindner das, er wusste nichts davon. Und hat die Provokation dann umgedreht, seinen eigenen Gipfel veranstaltet. Also das war nicht besonders geschickt, wenn man an einem vertraulichen Miteinander in einer Koalition interessiert ist. Robert Habeck hat seinen Investitionsplan 10% auf alles kundgetan, mhm, und das in aller Öffentlichkeit. Und hat jetzt vor wenigen Tagen gesagt, ja, also diese Intel-Milliarden, die nicht investiert werden müssen bei dem Bau für die Chipfabrik, die kannst du haben. Sowas macht man, wenn man vertraulich zusammenarbeitet, auch nicht in den Tagesthemen, sondern man macht das vertraulich am Kabinettstisch oder im Finanz- oder Wirtschaftsministerium mit den jeweiligen Arbeitsgruppen. Also dieses öffentliche Spielen ist natürlich von allen Seiten inzwischen vergiftet. Die sind im Wahlkampf. Und insofern, ich will jetzt Christian Lindner ein wenig in Schutz nehmen, aber der hat natürlich den massivsten Angriff auf die beiden gefahren mit seinem sehr umfangreichen Papier, von dem er weiß, einige dieser Punkte mögen wirtschaftspolitisch sinnvoll sein, andere haben das Ziel, die Partner zu provozieren, also was die Klimapolitik betrifft, die Grünen, und was die Sozial- und Rentenpolitik betrifft, die SPD. Das ist dem Mann ja klar, und insofern kann ich da jetzt kein Interesse daran ablesen, die nächsten, wie viel sind es, 10, 11 Monate noch vernünftig zusammenzuarbeiten. Also ich musste, als ich das erste Mal gelesen habe, selbstverständlich an 1982 und das Lambsdorff-Papier, mhm, denken, auch wenn die Konstellation wegen der Stärke der FDP 82 eine andere war als heute. Aber das ist ja bis in den Sprachgebrauch, jedenfalls der Überschriften, verwandt mit dem Lambsdorff-Papieren von 1982. All das weiß Christian Lindner, und nochmal, er hat das nicht im Affekt geschrieben, sondern über Wochen offenkundig vorbereitet, und insofern trägt er für die jetzt aktuelle Situation die Hauptverantwortung.
Und wenn das über Wochen, das hat er ja offensichtlich vorbereitet hat, dann natürlich auch wirklich bewusst auf diesen Termin hin. In dem Wissen, es fällt zusammen mit der Wahl in den USA.
Richtig. Also ich unterstelle ihm nicht, dass er das mit Blick auf die Wahl in den USA getan hat.
Nee, aber man hätte erkennen können, oder ist ja noch was anderes?
Aber er hätte es wissen können. Also entweder macht man sowas 2, 3 Wochen vorher oder eben nach der Wahl, je nachdem, wie sie ausgegangen ist. Aber nein, das ist ihm so wichtig, diese Situation, dieses Endspiel, der Herbst der Entscheidung, dass er auf die US-Wahl offenkundig keine Rücksicht nimmt.
Und dann sieht man Olaf Scholz mit Christian Lindner im Kanzleramt sitzen und mit Robert Habeck und dann mit Christian Lindner und Robert Habeck und fragt sich, ich wäre gerne mal dabei gewesen, was Sie da besprochen haben. Ich habe gesehen, glaube ich, Christian Lindner hat Wein getrunken. Wir werden es vielleicht erfahren, weil auch das ist interessant. Ich weiß nicht, ob das schon bekannt ist, dass Olaf Scholz ja einen großen Auftritt am kommenden Sonntag hat. Sie wissen das, er ist bei Karin Mioska und will da eigentlich auch über die US-Wahl vor allen Dingen sprechen. Vielleicht spricht er dann auch über die Ampel, die es dann noch gibt oder nicht gibt. Eine kurze Einschätzung von Ihnen. Ich bleibe ja dabei und sage, die zerplatzt jetzt erstmal nicht, weil das wäre absurd. Sie sind da unentschieden.
Nee, ich habe mich ja gerade mit der etwas gewundenen Formulierung aus der Affäre geschlichen, dass ich sage, der Einzige, der die Frage beantworten kann, ist Christian Lindner. Ich würde auch sagen, es spricht mehr dafür, dass die Koalition jetzt nicht platzt. Aber das sage ich seit Monaten und habe auch in dem Podcast mit Ihnen schon häufiger gesagt, die Sicherheit, die ich da immer in der Stimme hatte, ist verflogen.
Und trotzdem muss man sagen, gerade in diesem Podcast praktisch von Folge 1 an, es geht ja auch übrigens auch um die Zukunft dieses Podcasts, das darf man nicht vergessen, das Scholz-Update.
Ach, Sie Armer.
Wenn morgen die Regierung
daran
zerbricht.
Denken die natürlich als erstes, wird aus dem Podcast.
Dann gibt's den Podcast nicht mehr. Aber von Folge 1 an war immer, diese Regierung hält nicht lange. Sie hat immerhin über 3 Jahre jetzt schon mal gehalten. Und da kommen wir zum nächsten Punkt. Ich frage mich, wem nutzt das? Und man denkt jetzt so, oh, die CDU ist dann der große Gewinner. Und ich würde sagen, ja, das wäre wahrscheinlich auch so. Sie wird die stärkste Partei werden bei einer Bundestagswahl, ob nun im März 2025 oder im September. Aber ob sich dann was ändert, ist die zweite Frage. Die Hoffnung, die natürlich für die CDU besteht, ist, dass sie eine Zwei-Parteien-Koalition machen kann, nämlich mit der SPD, von der wir ja wissen, dass sie einfacher wäre als eine Drei-Parteien-Koalition. Aber sicher ist auch das nicht. Heißt aber, im Zweifel müsste die CDU mit zwei von drei ehemaligen Ampelparteien koalieren. Auf jeden Fall mit einer. Ich will sagen, wer die Hoffnung hat, dass es sich jetzt grundlegend ändert, könnte schnell getäuscht sein.
Na, die Probleme der aktuellen Regierung wird auch die künftige Regierung erben.
So.
Also den Ukraine-Konflikt, Donald Trump, die Haushaltslage, all das verschwindet
die wirtschaftliche
ja nicht
Entwicklung.
Die wirtschaftliche Entwicklung, also all das fällt dann auch auf die Füße von Friedrich Merz und seinen Koalitionspartnern, wer immer das sein mag. Also wer hätte etwas von dieser Situation? Also Friedrich Merz hätte definitiv was davon, er würde dann etwas früher Bundeskanzler werden. Mhm. Aber natürlich hätten die beiden Parteien, die sich als Alternative zu den etablierten Parteien in Szene setzen, also insbesondere die AfD und auch das BSW, eine Menge davon, weil sie am meisten von dem Vertrauensverlust nicht nur in die drei Ampelparteien, sondern in das politische System profitieren. Also es ist ein salopper Spruch, stammt nicht von mir, man hört ihn häufiger, ein Konjunkturprogramm für die AfD. Das müssen die drei, die da jetzt zusammensitzen, auch wissen, was das für eine Konsequenz hätte, wenn die da jetzt scheitern. Deshalb, ich habe eben gesagt, ich bin entsetzt und zwar aus gleich mehreren Gründen. Also wir reden ja nicht nur über die Demokratie in den USA, wir reden auch über die Demokratie bei uns. Das haben alle gesagt alle von den etablierten Parteien, nach den Landtagswahlen in Ostdeutschland, dass wir Acht geben müssen darauf, dass diese Parteien nicht noch stärker gemacht werden. Und was machen sie jetzt? Durch dieses Spiel, egal wie das ausgeht, selbst wenn die Koalition jetzt nicht zusammenbricht, wird es die AfD stärken. Das ist unverantwortlich.
Absolut. Ein Grund mehr ist nichts zu tun. Und trotzdem auch das, dass all das, was sie tun, ein Konjunkturprogramm für die AfD ist, auch das wissen die doch seit Wochen und Monaten. Und trotzdem verhalten sie sich, wie sie sich verhalten. Der Kanzler hat es, glaube ich, irgendwie dieses Theater genannt, andere nennen es Kindergarten. Man steht da manchmal davor und denkt, das kann nicht sein, dass es der Kanzler, der ja noch halbwegs zurückhaltend ist, der Vizekanzler und der Bundeswirtschaftsminister sind. Und nicht irgendwie, Chantal, Petra und Heiner aus der 1A.
Das sind gelernte, überkommene politische Verhaltensmuster aus den 70er, 80er Jahren. So kann man sich verhalten in halbwegs international und national ruhigen Zeiten. Aber nicht in einer Zeit, in der die Demokratie wackelt und in der wir zwei Kriege in Europa oder im Nahen Osten haben, insbesondere der Ukraine-Krieg, mit einem aggressiven Wladimir Putin. Und jetzt mal unabhängig von dem machttaktischen Verhalten. Man stelle sich vor, mit tätlicher Hilfe von Donald Trump überrennt die russische Armee unter Führung von Wladimir Putin die Ukraine. Wir haben dann, ich weiß nicht wie viele, 100.000 Flüchtlinge mehr in Deutschland. Georgien hat zu Recht Angst vor Russland, Moldau hat zu Recht Angst vor Russland und Christian Lindner, sofern er dann noch Finanzminister ist, kann sich auf die Schulter klopfen und sagen, wir haben aber die Schuldenbremse verteidigt. Also Sie haben eben darüber gesprochen oder wir haben eben darüber gesprochen, dass wir in Deutschland, in Europa uns hätten darauf vorbereiten müssen. Darauf vorbereiten bedeutet investieren, Geld in die Hand nehmen. Also ich habe schon ein Grundverständnis dafür, dass man spart, dass man auch mit Blick auf die nachfolgenden Generationen jetzt nicht zu viel ausgibt. Deshalb dieser Grundgedanke von Christian Lindner ist mir nicht völlig fremd, aber nicht in dieser Situation, in der wir gerade sind, wo es wirklich ums Ganze geht.
Und dann das Thema Vorbereiten, das zieht sich wie so ein roter Faden durch diesen Podcast. Wenn wir uns die wirtschaftliche Situation angucken, worüber gerade viel gesprochen wird, über den großen Gewinneinbruch zunächst bei VW, jetzt auch bei Audi, und man dann sich damit beschäftigt und feststellt, woran liegt es unter anderem stark? Es liegt daran, dass die deutschen Autohersteller ein Problem haben auf dem chinesischen Markt, weil die Chinesen nämlich vor allen Dingen E-Autos kaufen. Und die deutschen Autohersteller aber immer noch stark auf Verbrenner setzen. Aus verschiedenen Gründen. Da fragt man sich auch, Leute, auch das war ja abzusehen. Das hat jetzt mit der Politik gar nichts zu tun. Und man kommt immer wieder zu dem Eindruck, als ob Deutschland irgendwie dachte, alles geht so weiter, wie es die letzten 10, 15 Jahre war. Auch da muss man sagen, Das ist ja selbstverschuldet, oder?
Das ist selbstverschuldet, aber bei aller harten Kritik an den Koalitionspartnern in Berlin, da
könnt ihr nichts für.
Würde ich, also gar nichts würde ich jetzt auch nicht sagen, aber ich würde die Hauptkritik natürlich in Richtung der Vorstände und auch der Gesellschafter, also auch der Familie Porsche-Pierch, was Volkswagen betrifft, die in der öffentlichen Diskussion kaum eine Rolle spielen, von denen höre ich gar nichts. Milliardenschwere Familien, da sollen 3 Werke geschlossen werden, so sagt jedenfalls die Betriebsrätin von Volkswagen, aber von Porsche-Pierch höre ich nichts. Also das geht jetzt an die Adresse des Managements von den großen Automobilkonzernen. Sie haben das völlig korrekt beschrieben, haben sich nicht vorbereitet. Ihr Geschäftsmodell haben sie versucht auszulutschen, soweit es ging, und sind dann einfach nicht zukunftsfähig. Allerdings ist diese Krise, weil sie ja auch Arbeitsplätze betrifft und auch Steuerzahlungen, eine Krise, die auch die Bundesregierung zu spüren bekommt, weil natürlich die Unzufriedenheit mit dem Wirtschaftsstandort Deutschland insgesamt wächst. Und dann wird alles in einen Topf gerührt, natürlich auch die Krise der Automobilindustrie, obwohl sie nicht von Christian Lindner und Robert Habeck verschuldet ist, sondern wie gesagt von den Vorständen.
Genau, und obwohl man aber immer wieder kommt zu dem Punkt zu sagen, Leute, irgendwie habt ihr das nicht gesehen? Wolltet ihr das nicht sehen? Jetzt ist dann der Ruf nach dem Staat, der ist gar nicht so da. Ne? VW würde es, glaube ich, selber regeln. Aber der Anspruch der Regierung ist, am Ende dann auch so einen Status quo zu erhalten. Wo man sich, ich hab eine Zahl gesehen, gehört, kann das sein, dass in Norwegen im vergangenen Monat 4 Verbrennerautos zugelassen wurden. In ganz Norwegen. Und man hier, ja, heißt es dann, dass die deutschen Autohersteller diejenigen sind, die am allerlängsten auf die Verbrennertechnologie gesetzt haben, wo man denkt, warum ist das so? Warum halten wir so lange an Sachen fest? Billiges Gas aus Russland, Abhängigkeit von China, Abhängigkeit von USA, Verbrennermotoren. Wir kommen immer wieder zu dem einen Punkt, weil wir uns, Entschuldigung, die Taschen voll machen wollten.
Ja, und jetzt kommt die Politik, auch die der Ampel, doch wieder ins Spiel. Also ich nenne Ihnen ein Beispiel. Ich fahre so einen uralten Volvo und jetzt ist es langsam mal an der Zeit, mir ein neues Auto anzuschaffen. Und dann denke ich natürlich an ein E-Mobil. Da lese ich, ja, wenn die sich einigen bei all diesen Plänen, dann soll es demnächst eine Prämie von wie viel, 5.000 oder 6.000 Euro geben. Dann denke ich, also im Moment kaufe ich mir noch kein E-Mobil, da warte ich ein bisschen. Aber was passiert, wenn die sich dann nicht einigen? Also das führt, diese Ankündigung, die öffentlich gemachten Ankündigungen führen zu einer Verunsicherung von mir, der Ihnen jetzt gerade gegenüber sitzt und deshalb aktuell kein E-Mobil kauft. Das spüren Tausende, zigtausende von Autofahrern in Deutschland. Das ist ja nicht nur meine Situation. Und dann kann man sich nicht wundern, wenn das also einfach nicht zustande kommt. Diese Dynamik wird nicht in Kraft gesetzt, die Regierung sich vorgenommen hatte, als sie im Dezember 2021 ihre Fortschrittsregierung Koalition geformt hat.
Aber die Frage ist ja, ob das sozusagen...
Dieser Teil ist selbstverschuldet.
Ob es an der Regierung liegt oder zum Teil auch an uns allen, weil die Schweden, die Dänen, die Norweger haben vor vielen, vielen Jahren angefangen, Wärmepumpen im großen Stil einzubauen. Und wir irgendwie nicht. Und da komme ich wieder an den Punkt, naja, weil sich niemand Gedanken gemacht hat, weil das Gas halt so günstig war, dass, wie haben meine Schwiegereltern gesagt, wir immer volle Pulle geheizt haben, war doch egal, hat doch nichts gekostet.
Naja, das Thema Wärmepumpen, das hatten wir ja auch schon im Podcast, das war ja im Frühjahr 2023. Und das ist ja nun ein Paradebeispiel dafür, wie eine eigentlich sinnvolle Innovation in der Koalition so zerredet wurde, dass die Leute in Deutschland nicht nur Angst bekommen sollten, sondern wirklich Angst bekommen haben vor Innovationen. Also das war ein über Monate ausgefochtener Streit in der Halbregierung. Deshalb waren sich die Deutschen einfach unschlüssig. Was sollen sie denn jetzt machen? Sie haben von den Grünen das gehört und von der FDP das genaue Gegenteil. Und von Olaf Scholz und der SPD kaum etwas.
Aber
also das führt zu einer allgemeinen Verunsicherung.
Das stimmt. Aber es klingt so, als ob wir irgendwie ein Volk sind, das nur darauf wartet, was uns irgendwelche Leute vorgeben. Man hätte ja selber, oder nimmt man sich ja selber mit rein, schon vor 5, 6, 7 Jahren auf die Idee kommen können, Wärmepumpen einzubauen oder E-Autos zu kaufen.
Aber Heider, wenn ich mir eine neue Heizung anschaffen soll und das kostet viel Geld und ich habe das Geld nicht, dann überlege ich mir sehr gut, wann mache ich das? Mhm. Und da achte ich darauf, was von der Regierung kommt. Da brauche ich Orientierung. Das Gleiche gilt für E-Mobile. Das kostet eine Menge und es ist teurer als ein gebrauchter Verbrenner. Deshalb in dem Punkt kann ich die Regierung nicht aus der Verantwortung lassen. Die machen eine miserable Kommunikation zu notwendigen Veränderungen, die sie sich eigentlich alle 3 vorgenommen hatten. Deshalb nicht nur, was den die Sicherheitspolitik betrifft und auch was die Wirtschaftspolitik betrifft, die Kommunikation innerhalb der Regierung ist so schlecht, dass sie uns alle verunsichert und unser Verhalten damit prägt.
Und dass wir sie, das kommt ja auch hinzu, Stichwort Kindergarten, nicht mehr richtig ernst nehmen. Ich würde gerne mal ein Gedankenspiel machen. Wir beide gehen jetzt davon aus, ich ein bisschen mehr, sie ein bisschen weniger, aber dass das erstmal noch so bleibt mit der Ampel. Aber was ist, wenn sie doch auseinanderbricht? Wer wird dann eigentlich Kanzlerkandidat der SPD? Ist dann die Chance dann doch für die Partei dazu sagen, dann nehmen wir doch den Pistorius, weil das ja seit Monaten, wahrscheinlich Jahren, seit der Verteidigungsminister ist, der beliebteste Politiker Deutschlands ist? Also insofern steckt da so eine winzige kleine Chance für die SPD drin.
Der Podcast von Ihnen heißt ja
Das Scholz-Update.
Das Scholz-Update. Deshalb, Sie kennen Olaf Scholz gut, Sie sind Hamburger, ich bin Hamburger, wir kennen den schon ein paar Jahre. Und wir haben ihn beobachtet auf seinem Weg nach oben und die fast 3 Jahre jetzt oben.
Auf dem Weg nach unten.
Ja, das haben Sie gesagt. Ja, okay. Ist aber was dran.
Ja.
Glauben Sie im Ernst, dass Olaf Scholz freiwillig die Kandidatur, die ja schon nicht offiziell, aber inoffiziell verkündet haben, nicht zuletzt mir im Interview schon vor einem Jahr, sich von wem auch immer nehmen lässt. Das andere ist, Sie bräuchten ein Königsmörder innerhalb der SPD. Also wir alle wissen, der Verrat ist beliebt, aber nicht der Verräter. Und ich sehe im Moment nicht, wer den Dolch aus dem Gewande ziehen sollte, um ihn in den Rücken von Olaf Scholz zu stoßen.
Aber das setzt ja immer voraus, dass sozusagen die Legislatur normal zu Ende geht. Aber wenn die Ampel jetzt zerbricht, das heißt geht vorzeitig, dann wäre doch zumindest ein Momentum gekommen, wo man als SPD sich überlegen könnte, nun kann man nicht mehr sagen, lass uns den Kamala-Harris-Effekt nutzen, weil den Kamala-Harris-Effekt hat es nicht gegeben. Wahrscheinlich wird es auch den Boris-Pistorius-Effekt so nicht geben. Aber dann könnte man denken, okay, wenn wir eh mit diesem Kanzler gescheitert sind, und zwar richtig offiziell gescheitert sind, dann lass uns doch den anderen probieren, der wenigstens der beliebteste Politiker Deutschlands ist.
Bei Joe Biden gab es Nancy Pelosi, die ihm die Hand auf die Schulter gelegt hat und gesagt hat, Joe, it's time to go. Mhm. In der SPD gibt es keine Nancy Pelosi. Es gibt Lars Klingbeil und Saskia Esken. Beide haben ihr Schicksal an das von Olaf Scholz gekoppelt. Ich sehe nicht, wie die beiden in die Rolle von Nancy Pelosi schlüpfen. Und sie müssten das als Parteivorsitzende, weil Stimmt. eine Grande im Hintergrund, also die, sagen wir so, einen Helmut Schmidt-artigen Status hätte in der Sozialdemokratie, den gibt es nicht.
Interessant ist, dass es immer so hart immer die SPD-Kanzler trifft, ne? Muss man sagen. Also die, da ist immer so ein, am Ende ist dann so ein abruptes Ende, kommt dann.
Das stimmt, aber
Gerhard Schröder, Helmut Schmidt.
Ja, ja, aber was die Kanzlerkandidaten betrifft, also ich habe mich ja sehr mit Armin Laschet beschäftigt und seinen Streit mit Markus Söder, also eigentlich ist die CDU-CSU-Familie die Familie der blutigen innerparteilichen Machtkämpfe innerhalb der SPD natürlich auch. Ich erinnere an die Geschichte mit Andrea Nahles und vielen anderen, Sigmar Gabriel. Also die geben sich beide nichts, aber sie haben schon recht, es war Willy Brandt, Helmut Schmidt, Gerhard Schröder, jetzt Olaf Scholz. Also das sind jedenfalls die amtierenden Bundeskanzler. Aber meine Prognose, und Sie haben mich nach meiner gefragt, ist, dass niemand von Gewicht innerhalb der SPD in dieser turbulenten Phase sich öffentlich oder von mir aus auch nicht öffentlich, aber mit Wucht gegen Olaf Scholz stellen würde. Wenn Olaf Scholz sagt, Leute, die Situation ist kompliziert, ich trete aber wieder an, dann wird er der Kandidat sein.
Und wenn das dann so ist?
Und Sie können Ihren Podcast weitermachen.
Das stimmt, dann ist es mindestens bis März wäre er dann auch noch Kanzler. Also vorher gäbe es ja keine Neuwahlen.
Bis zum 9., das ist im Moment das Datum, das im Gespräch ist.
Ist es dann der Tag der Bürgerschaftswahl in Hamburg?
Nee, eine Woche danach.
Okay.
Und
stimmt.
Auch vielleicht nicht ganz ungeschickt, weil natürlich die SPD auf einen Wahlsieg in Hamburg hofft, die letzten Umfragen sind nicht ganz so beeindruckend.
Aber doch, SPD 30% in Hamburg, das ist ja schon ordentlich, ne?
Ja, ja. Aber auch da verschiebt sich gerade was. Aber jedenfalls ist es keine Situation wie in Thüringen, hier in der Hansestadt. Deshalb, das käme der SPD entgegen. Die könnte dann sagen, schau mal, gegen den Trend schneiden wir in Hamburg ganz gut ab. Aber ja, der Tag, der im Moment im Gespräch ist, das hängt aber sehr von der Dynamik der nächsten Tage und Wochen ab. Also wann würde
vielleicht ist die Ampel schon geplatzt, während wir hier sitzen und wir haben es nur nicht mitgekriegt.
Das könnte sein.
Aber da wäre eine Einmeldung auf meinem Handy, glaube ich,
gekommen. Ich würde vermuten, irgendjemand würde hier die Tür zu einem Studio aufreißen und sagen, Lars, hast du mal eine Minute?
Wahrscheinlich.
Also so ist es nicht. Aber das kann passieren. Mein Gefühl sagt mir, das würde nicht heute passieren, sondern das heute wäre ein Baustein innerhalb der nächsten Tage. Aber ausschließen würde ich es nicht.
Dann passiert ja auch Folgendes, dass Olaf Scholz dann doch nochmal Donald Trump trifft zum Antrittsbesuch.
Das hängt von Donald Trump ab, an. Ne? Also
die beiden haben sich ja schon mal getroffen. Ich kann das erzählen. Beim G20-Gipfel, als Olaf Scholz damals noch Bürgermeister in Hamburg war und er ihn am Flughafen Fuhlsbüttel abgeholt hat und er sich dann ja irgendwie nicht mehr einkriegen konnte vor Lachen und auch bis heute noch von diesem Treffen erzählt mit einer unglaublichen Heiterkeit. Wahrscheinlich nicht ahnend, dass er eines Tages dann da im Oval Office mit dem Herrn vielleicht sitzt, aber vielleicht
aber ich glaube,
hat gar kein Interesse mehr daran wahrscheinlich, ne, Donald Trump.
Ansonsten denkt, glaube ich, Olaf Scholz nicht mehr so gerne an diese Tage,
nein,
als Donald Trump nach Hamburg kam.
Aber Sie meinen, die Deutschen wären nicht die Ersten, anders als bei Joe Biden, die jetzt da eingeladen werden würden.
Überhaupt nicht. Also das ist ja ganz offensichtlich mit Händen zu greifen. Also das Verhältnis von Donald Trump und den Deutschen, so muss ich sagen, zumindest den Deutschen in Regierungsverantwortung der letzten Jahre, ist massiv beschädigt.
Wer kommt denn dann dahin überhaupt? Also wer werden die Ersten sein?
Also früher interessant die wird Briten sein, immer? Wer amerikanischer Außenminister, Außenministerin würde. Und Richard Grewal,
frühere Botschafter in Deutschland,
ist im Gespräch. Da gibt es eine Beziehung zwischen Jens Spahn, also eine politische Beziehung zwischen den beiden. Aber die zu den Ampelpartnern scheint mir nicht besonders gut zu sein. Und wir haben eben über die Frage gesprochen, hat sich die Bundesregierung vorbereitet auf den Machtwechsel in Washington, was zugegeben gar nicht so einfach ist, aber nicht in das Trump-Lager, ist mir nicht bekannt. Ich weiß, dass Annalena Baerbock im letzten Jahr irgendwann mal nach Texas gereist ist und da republikanische Politiker getroffen hat, Wolfgang Schmidt, der Kanzleramtsminister, war mal in Washington, Robert Habeck, aber das waren keine hochrangigen Kontakte. Allenfalls trifft man sich im Februar bei der Münchner Sicherheitskonferenz, aber das sind so die üblichen Kontakte. Aber dass die richtig vorbereitet sind auf den Machtwechsel, das kann man nur wirklich nicht sagen.
Gratuliert haben wird der Kanzler ja schon.
Hat er schon.
Aber tatsächlich gibt es diese Kontakte, direkten Kontakte nicht. Also, der 6. November 2024, so oder so ein historischer Tag, aber auch sozusagen so ein bisschen, um was Nettes zum Ende zu sagen, der Anfang vom Ende von Donald Trump. Oder gehen Sie davon aus, dass der irgendetwas macht, damit man als Präsident in den USA noch ein drittes, viertes, fünftes Mal gewählt werden kann? Ist sowas vorstellbar?
Na, dann müsste die Verfassung geändert werden. Im Moment hat er den Kongress, wenn ich das richtig sehe, beide Kammern auf seiner Seite. Aber ich glaube, da geht es immer um eine Zweidrittelmehrheit. Mhm. So weit ging der Wahlsieg jetzt auch nicht. Also es ist nicht völlig auszuschließen, rein theoretisch, aber praktisch. Donald Trump ist für die amerikanische Demokratie gefährlich. Ich würde aber nicht sagen, dass die Demokratie in den USA mit dem Wahlsieg von Donald Trump untergeht. Die Demokratische Partei und auch die zivilen Kräfte in der amerikanischen Gesellschaft, in der demokratischen Gesellschaft, und ich meine das nicht im parteipolitischen Sinne, sind nach wie vor so stark, dass eine derartige Änderung der Verfassung der Vereinigten Staaten Stand heute mir nicht vorstellbar scheint. Aber darum geht's auch gar nicht. Es geht nicht nur um die Person Trump, sondern es geht um den Trumpismus. Also wofür steht der Mann? Und jetzt hat er mit J.D. Vance einen Vize, von dem wir wissen, dass er ein Verstärker von Trump ist, letztlich auch ein Brandbeschleuniger dieser Kräfte. Und den baut er auf. Deshalb, wir müssen uns mit der Perspektive vertraut machen, dass 4 Jahre Trump nicht reichen, sondern dass das Erbe von Trump über diese 4 Jahre hinaus reicht. Aber jetzt stehen wir erst am Anfang dieser 4 Jahre. Deshalb, wenn Sie wollen, können wir in 4 Jahren, und der Podcast heißt dann immer noch Scholz Update,
nochmal darüber sprechen. Das ist ja, aber das ist, ich staune ja auch, wie damals diese 4 Jahre, wie schnell die vorbeigingen. Und man hat ja auch mal die Hoffnung, dass die Demokraten, das muss ja auch noch mal einen neuen Barack Obama, einen neuen Bill Clinton, einen neuen Joe Biden bei den Demokraten leben. Am Ende hat man jetzt gemerkt, das klingt jetzt doof, aber so war es. Am Ende ist Kamala Harris eine Notlösung gewesen und keine gut vorbereitete Lösung, von der man irgendwie viel erwartet hat. und dann am Ende irgendwie enttäuscht worden ist. Lieber Herr Lambi, Sie sind natürlich wieder in 3 Monaten, das ist jetzt ein Bourbon-Spiel, aber in 3 Monaten spielt es also irgendwie
dann an. Dann bringe ich Ihnen auch was mit.
Bringen Sie, was machen Sie denn? Wollen Sie das noch sagen am Ende?
Ja, ein neues Buch.
Ach, erscheint wann?
Wenn wir das nächste Mal zusammensitzen.
Heißt wie?
Dennoch sprechen wir miteinander.
Schöner Titel.
Wie aus einem Familientreffen eine Reise durch die Welt der Demagogen wurde.
Das haben Sie schon mal erzählt, dass Sie verschiedene Familienmitglieder
das
in aller Welt...
Das kann ich jetzt verraten, ja? Weil es ist eine Reise durch 4 Länder, in denen die Demokratie wackelt. USA, Argentinien, Deutschland und auch Italien. Mhm. In denen ich auch persönliche Beziehungen und auch Familie habe. Und nur um Ihnen eine kleine Information sozusagen als Appetizer mitzuteilen. Die Schwester meiner Mutter, also auf Deutsch meine Tante,
ja,
ist in den 50er Jahren nach Chicago ausgewandert, weswegen ich da jetzt 4 Cousins und Cousinen habe. Und einer dieser Cousins, ein schrecklich netter Cousin, etwa mein Alter, war beim Sturm aufs Kapitol dabei.
Oh.
So, das war der Anfang für eine Recherche in diesen Ländern, aber auch in der eigenen Familie.
Und das ist das erste Mal, dass Sie ein Buch machen, zu dem es keine TV-Dokumentation gibt, oder?
Genau. Also ich bin wirklich nur mit dem Smartphone durch die Welt gereist, ohne Kamerateam. Und habe Leute zum Café getroffen, habe den das Smartphone auf den Tisch gelegt, auf Aufnahme gedrückt und gesagt, erzähl mal. Also es waren sehr persönliche Gespräche und Recherchen, auch in Argentinien. Also meine Frau ist Argentinierin, weswegen wir da viel, oder ich, angeheiratete Verwandtschaft habe. Die haben größtenteils Javier Milei, den Kettensägenpräsidenten, gewählt. Also ich weiß, wovon ich spreche, weil ich das sehr nah in meinem persönlichen Umfeld habe. Und das wäre nicht gut gewesen, da immer mit einer Kamera rumzulaufen, auch sehr aufwendig, weil es ja 4 Länder sind, große, weite Reisen. Aber es waren eben intime Gespräche, bei denen die Anwesenheit einer Kamera gestört hätte. Aber für ein Buch war es die richtige Art.
Wir freuen uns drauf. Dennoch sprechen wir miteinander und wir sprechen nächste Woche wieder im Scholz-Update, wenn es dann die Regierung noch gibt. Bis dahin, tschüss.
Ein Podcast von Funke.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie in unserer Abendblatt-Podcast-App und auf abendblatt.de/podcast.